so Sätze habe ich schon, glaube ich, lange nicht mehr gesagt und vielleicht vor 10 Jahren hätte ich noch sowas, so, das hat mir jetzt heute Morgen schon den Tag versaut, ja. Das gibt's nicht. Also, da bin ich relativ, also, ich bin in vielen Sachen sprunghaft und auch in meinen Emotionen. Das heißt, ich komme schnell rein in so ein Gefühl, ich komme da auch schnell wieder raus.
Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast.
Ein Hinweis in eigener Sache. Zu Beginn des Podcasts habe ich mit Tina Dreimann eine Runde Usos gespielt. Usos ist ein Spiel für mehr Menschlichkeit in Unternehmen. Wir von Mindset Movers haben dieses Spiel entwickelt, eben um mehr Menschlichkeit in Unternehmen zu bringen. Und das ist ein ganz tolles Kartenspiel mit ganz, ganz vielen Fragen, das dazu dient, dass Menschen sich näher kommen und sich besser kennenlernen. Man lernt sich selbst besser kennen und eben andere Menschen, nämlich seine Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ganz viele Anlässe, zu denen du dieses Spiel im Unternehmen spielen kannst, beim Onboarding neuer Kollegen oder Mitarbeiter, bei einer Offsite, bei einem Retreat oder einfach in der Mittagspause oder beim Feierabendbier. Das Spiel ist total attraktiv gestaltet, hat so einen sehr hübschen Holzaufsteller und farbige Karten. Und wenn du das gerne kennenlernen und nutzen möchtest, dann schau dir unter Start Next unsere Crowdfunding-Kampagne an. Den Link habe ich hier in die Shownotes gepackt. Du kannst das einfach anklicken und dir dort anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn du unsere Crowdfunding-Kampagne für Menschlichkeit und Unternehmen für dieses Usos-Spiel unterstützen würdest. Das Geld, was wir in der Crowdfunding-Kampagne einsammeln, nutzen wir dazu, um das Spiel in Europa zu fairen Konditionen produzieren zu lassen und einen Beitrag zu leisten, ja, mehr Menschlichkeit in Unternehmen zu bringen. Also, wir freuen uns auf deine Unterstützung und jetzt geht's los mit dem Podcast mit Tina Dreimann von Better Ventures. Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Mindset Mover Podcast. Heute zu Gast Gründerin, Unternehmerin und Investorin Tina Dreimann. Tina und ich haben im Oktober schon mal einen Podcast aufgenommen. Tina ist Gründerin von Better Ventures und wir haben uns vorgenommen, ja, also was wie ein Update zu machen und einfach ein Gespräch zu führen. Gar kein klassisches Interview, sondern wir wollen heute mal über so ein paar Themen, die uns beide beschäftigen, miteinander in den Dialog gehen. Hi Tina und danke, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
Lieber Anne, ich freue mich total, wieder da zu sein und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Noch kurz vorweg eine kleine Vorwarnung. Wir machen auch ein bisschen ein Experiment, weil ich hatte ja am Ende des letzten Podcasts, wie gesagt, jede Führungsperson sollte eine Stunde auf Wissen sich konzentrieren. Und dann kam mir doch, eigentlich bist du hier der Wissensträger und der Wissensspeicher. Und ich find's toll, wie du inspirierende Menschen in deinem Podcast einlädst und sie löcherst, damit sie ihre Erfahrungen teilen. Gleichzeitig sehe ich das Mosaik in deinem Kopf, wo sich alles zusammenpuzzelt. Und deswegen wäre ein bisschen, würde ich schon auch gerne den Spieß umdrehen, dass ich dir viele Fragen stelle, die sich natürlich auch ein bisschen auf uns beziehen werden, sodass ich auch von dir lernen kann.
Das fand ich eine total charmante Idee und das machen wir dann heute. Bevor wir damit aber beginnen, wir haben ein Spiel entwickelt für mehr Menschlichkeit in Unternehmen. Das ist so ein Fragespiel aus verschiedenen Karten. Für die, die das hinterher als Video gucken, halte ich das mal ganz kurz hoch. Das sieht so aus und da gibt's auch so eine Sanduhr zu. Und diese Fragen haben verschiedene Kategorien und es gibt in der ersten Kategorie solche Communication Starter oder Icebreaker Fragen oder einfach so Fragen, um irgendwie ein Gespräch zu beginnen. Und da wird einfach eine Karte gezogen. Ich lese die vor und zuerst beantwortest du die und dann beantworte ich die und dann legen wir los. Also ich ziehe mal random hier eine Karte. Tina, was wolltest du immer schon mal anfangen, hast es aber bisher nicht gemacht?
Ha, das geht schnell. Ich wollte schon immer Gitarre lernen auf der Gitarre meines Vaters. Die steht lustigerweise sogar hier neben meinem Schreibtisch. Der hat sich das autodidaktisch beigebracht und ganz toll so also spanische Lieder geschrubbelt, als ich klein war. Und wenn ich dann mal Zeit habe und Fokus für das, dann nehme ich mir das und lerne selber Gitarre.
Okay. Danke. Ich wollte immer schon entweder eine Schiedsrichterausbildung oder einen Trainerschein im Fußball machen. Und zwar, ich habe mal hilfsweise auf dem Platz gestanden und so ein Spiel meines Sohnes gepfiffen. Die Mannschaft meines Sohnes habe ich dafür gehasst, weil ich die viel härter rangenommen habe als die Gegner. Ich wollte ja nicht parteiisch wirken und habe halt gemerkt, wie spannend das ist, Schiedsrichter zu sein. Und schnelle Entscheidungen zu treffen und ich sag mal, Gegenwind auszuhalten und so weiter. Mhm. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich gar nicht so regelsicher bin. Also was eigentlich ein korrekter Einwurf und so weiter. Und dann dachte ich so, Mensch, das kann ich wahrscheinlich bei einem Trainerschein lernen oder muss man auch bei so einer Schiedsrichterausbildung lernen. Und das ist was ich wirklich gerne mal machen würde. Und da rede ich auch schon länger von. Das heißt, das ist auch was ich mir schon immer mal vorgenommen und noch nicht gemacht habe. Ja.
Das ist schön. Ah, siehst du, ich kenne die Spielregeln, das hätte ich eigentlich gar nicht kommentieren dürfen.
Ja, genau. Also bei den Spielregeln haben wir gesagt, es gibt drei Regeln und zwar jeder beantwortet die Frage der Reihe nach. Ach nee, das ist genau. Es gibt drei Rahmenbedingungen. Wir vergleichen und beurteilen einander nicht, ist die erste. Und damit meinen wir natürlich, dass die Leute dann nicht hauptsächlich nicht negativ kommentieren und beurteilen, sondern nach dem Motto, okay, das ist ja keine so tolle Antwort. Ja. und das kriegen die meisten ganz gut hin und auch mir fällt das total schwer, nicht begeistert zu sagen, oh ja, schön, coole Antwort, das ist ja inspirierend und so, weil das eben auch eine Wertung ist und das wieder Tor und Tür öffnet, die Dinge auch anders zu bewerten und genau. Ist auch ein Trainingsfeld.
Kurze Anekdote dazu, auch aus unserem Kartmacherei Leadership Offsite, das war eines der ersten, wo ich dabei war, haben wir uns das auch beigebracht, ne? Also aktiv, gar nicht mal aktives Zuhören, sondern einfach nur zuzuhören für eine halbe Stunde lang und dem anderen Raum zu geben, sich auszudrücken, ohne dass man es kommentiert oder nachbohrt oder in irgendeine Richtung lenkt. Und das Interessante war, dass man sich dadurch viel persönlicher und intensiver auch kennenlernt, wenn man sich diese Zeit mal nimmt. Also finde ich ein spannendes Spiel, das ihr da entwickelt habt. Nächste Frage.
Wollen wir direkt weiterspielen? Ja, komm. Dann machen wir direkt die Frage 2. Das heißt, da lese ich jetzt eine Frage vor für dich und danach eine für mich. Ja?
Okay.
Super. Tina, wie reagierst du in schwierigen Situationen in deinem Leben?
Ich versuche, ein positives Wort dazu zu finden. Ich könnte jetzt fast sagen abgebrüht. Das ist mir als erstes eingefallen, aber tatsächlich fahre ich runter, ne? Und werd erstmal ruhig, um dann die richtigen Lösungen zu finden. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als hektisch zu werden, sondern erstmal, okay, Schritt zurück, zu verstehen, was kann ich tun. Und schwierige Situationen gab es einige, ne? Und ich glaube, gerade in denen wird man dann stark und nochmal besonnener, um die richtigen Schritte zu gehen. Welche Situation es da so gab, unternehmerische in meinem Leben, ne? Wo dann die Bombe platzt.
Ich finde es überhaupt schon interessant, diese Frage mal zu reflektieren und sich bewusst zu machen, wie man normalerweise in so einer Situation reagiert. Mit ein bisschen Glück gelingt es dann einem in der nächsten schwierigen Situation, sich das zu vergegenwärtigen und das auch mal aus der Beobachterperspektive alleine festzustellen, ich reagiere gerade so und so. Vielleicht ist das ja hilfreich. Ja. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ausgeglichen ist dein Leben? Was könntest du tun, um es ausgeglichener zu machen? Also, ich würde sagen, also wenn 1 überhaupt nicht ausgeglichen und 10 total ausgeglichen ist, bin ich wahrscheinlich so auf einer 6. Ja. Und was ich tun könnte, um mein Leben ausgeglichener zu machen, ist früher schlafen zu gehen. Und zwar klingt das jetzt ganz total banal, aber das meine ich gar nicht nur, dass ich früher schlafen gehe. Wenn ich früher schlafen gehe, verbringe ich automatisch mehr Zeit mit meiner Frau, die nämlich generell früher schlafen geht und auch früher aufsteht in der Regel. Und dann haben wir halt auch so irgendwie gemeinsame Zeit und können so gemeinsam runterkommen. Das erdet irgendwie so. Und das macht irgendwie vieles hier im Ablauf zu Hause, auch als Familie mit Kindern leichter. Und das ist auf jeden Fall was mein Leben dann ausgeglichener machen würde. Wenn ich das regelmäßig tun würde. Dann spielen wir auch direkt die Runde zu Ende und ich ziehe eine Frage der Kategorie 3, die ist wieder für uns beide. Und ich stelle dann eine Sanduhr und wir schweigen dann 2 Minuten und lassen uns 2 Minuten für die Antwort Zeit. Für die Podcast-Hörer schneiden wir diese 2 Minuten natürlich raus, weil das ist ja sonst
das wäre Folter.
Folter, genau, das wollen wir ja nicht machen. Okay. In welchem Bereich solltest du deine Komfortzone verlassen, um weiter persönlich wachsen zu können? Die Zeit läuft. Okay, die 2 Minuten sind rum. Tina, bist du schon soweit?
Ich bin soweit, ja.
Du bist der Gast oder die Gästin, du fängst heute an.
Ich fange heute an, okay. Zum Thema Gästin, das ist jetzt ganz lustig. Ich habe aufgeschrieben, meinen Mann stehen als Frau und auch Menschen noch stärker mal in ihre Schranken verweisen. Warum fällt mir das ein? Also weil gerade natürlich Investorinnenumfeld ist wahnsinnig männlich geprägt. Also du merkst natürlich auch auf Konferenzen das Testosteron. Ich bin vom Wesen und Typ her ein sehr kollaborativer und toleranter Mensch. Also das heißt, da fehlt mir dann in absurden Situationen auch manchmal echt die Schlagfertigkeit, um Leuten zu sagen, so nicht. Ne? Und das ist ein Feld, da kann ich mich definitiv noch weiterentwickeln, auch quasi im richtigen Moment die Wut rauszulassen, ne? Und idealerweise, das ist dann die hohe Kunst, auf eine charmante Art und Weise den Leuten mal einen Spiegel vorzuhalten, wie sie sich eigentlich gerade verhalten und ob sie das selber für in Ordnung halten. Ein gutes Beispiel ist da auf einer Investorenkonferenz, ich habe mit einem Startup gesprochen, ne? Also ich Entscheidungsträgerin, da Gründer. Und dann plötzlich kamen zwei Investoren angewalzt, haben mich nicht gesehen, haben mich überwalzt und direkt mit dem Gründer gesprochen. Und das war für mich so, okay. I was invisible. Und in dem Moment hätte ich eigentlich viel stärker dazwischen gehen müssen, um zu sagen, hey Leute, ich habe hier gerade ein Gespräch, was macht ihr jetzt gerade? Und hoffe ich, in der Zukunft besser meistern zu können.
Danke für deine Offenheit. Bei mir ist das Fühlen negativer Gefühle, und zwar ganz konkret das Gefühl der Hilflosigkeit. Mhm. Und zwar hättest du mich vor einem halben Jahr oder auch vor 5 Jahren gefragt, was ich mit dem Gefühl Hilflosigkeit anfangen soll, würde ich gesagt, tangiert mich gar nicht, kenne ich nicht. Mhm. Ja? Ist ein Gefühl, habe ich nicht. Ja? Vielleicht mal irgendwie Angst oder was auch immer, aber so Hilflosigkeit ist nichts. Und ich hatte auch ein krasses Urteil über Menschen, die hilflos agieren oder sich hilflos verhalten oder zeigen. Und habe das dann mal so rausgefunden für mich, dass das ein Gefühl ist, was ich in meinem Leben schon viel häufiger hatte. Und ich habe dann das auch mal verortet. Das sitzt mir so im Nacken. Und ich begegne dem normalerweise mit Aktionismus. Mhm. Also mit schnellem Nachdenken, mit einer schnellen Lösung überlegen und dann auch mit Machen, mit Durchziehen. Ja? Und ich merke das aber immer, ich repräsentiere das ganz oft durch Stress. Ja, und oft ist es aber dann auch so ein Gedanke, dass ich wirklich gar nicht weiß, wie ich mit einer Situation umgehen soll. Mhm. Und dass das nicht in mein Selbstbild passte. So, und ich kann das immer noch nicht besonders gut. Ich habe jetzt gerade mal angefangen, das zu reflektieren, darüber zu sprechen. Mache ich das erste Mal öffentlich, so ein bisschen schräg. Aber das habe ich mir irgendwie wie vorgenommen. Und ich glaube, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann darf ich meine Komfortzone an der Stelle verlassen, die ganzen hauptsächlich negativen Gefühle, die ich bisher immer so zur Seite geschoben oder durch irgendwas überlagert habe, irgendwie mal wahrzunehmen, anzuerkennen, dass die auch für irgendwas gut sind, dass die mir einen Hinweis geben, vielleicht auf ein Bedürfnis was ich noch habe, ja, und mich um irgendwas zu kümmern oder um mich zu kümmern. Und da bin ich noch nicht besonders weit, aber ich bin auf jeden Fall bereit, jetzt diesen Weg zu gehen und das mal anzunehmen. Und habe eine ganz wertvolle kurze kleine Erfahrung gemacht und meine Frau hat mir gesagt, wenn du das einfach so fühlst, fühl das doch mal. Und dann habe ich das in so einer Situation mal gefühlt und sagt sie, es geht auch wieder weg. Das geht auch wieder weg. So, und das war eine coole erste Erfahrung damit, das mal so anzunehmen und zu merken, gut, das ist dann auch nach ein paar Minuten vorbei. Und ich bin in Ordnung. Ne? So, das ist meine Antwort.
Es fällt jetzt wahrlich schwer, das nicht zu kommentieren, ja, in eine positive Art und Weise.
Aber also ich lade dich ja sogar ein, das zu kommentieren. Wir können das ja als zum Anlass nehmen, unser Gespräch quasi von der Stelle aus weiterzuführen. Und ich habe mir zu deinem Punkt, nämlich zum Thema Wut, auch quasi noch eine gedankliche Notiz gemacht. Da würde ich gleich auch noch gerne was zu fragen. Also sag und frag alles, Tina. Alles gut.
Okay. Ein Gedanke dazu ist, dass das ja auch wirklich ein Wegweiser für dich ist. Ne? Also oftmals hören wir nicht mehr auf unseren siebten Sinn, aber es gibt ja unser Think und unser Blink. Und was will dieses Gefühl dir gerade sagen? Oder worauf weist es dich hin? Wovor warnt es dich? Ne? Das ist, ich liebe es, wenn man beides verknüpfen kann. Sowohl das Rationale als auch das Gefühl. Und wir haben schon bei vielen Investmentprozessentscheidungen gemerkt, man hätte auch früher eigentlich auf das Gefühl hören können, ne? Um schneller zu entscheiden. Und dann will man aber doch nochmal validieren, was ja auch gut ist. Ne? Aber ja, wir haben einfach durch unser Leben viel gelernt und der Körper sagt einem da was.
Ja, an vielen Stellen fehlt es mir dann einfach noch so an ausgeprägter Selbstempathie. Vor einiger Zeit konnte ich eigentlich immer nur so gut oder schlecht sagen zu einem Gefühl. Ne? Gut ist irgendwie total leicht, ich bin super begeisterungsfähig das kann ich super repräsentieren, auch Freude und Vorfreude und solche Sachen. Und bei negativen Gefühlen ist das eigentlich, konnte ich das gar nicht so differenziert sagen, sondern war immer eher dann so verärgert oder vielleicht mal wütend oder traurig. Und das noch weiter zu differenzieren, also dass es auch sowas wie Hilflosigkeit oder sowas gibt, ja, das lerne ich gerade erst und damit umzugehen. Aber auf jeden Fall, was das so meine Komfortzone ist, dass ich das halt durch Aktionismus überlagert habe. Damit konnte ich dem ja auch begegnen. Und damit bin ich jetzt ja auch nicht so ultra schlecht gefahren in meinem Leben. Nur bin ich halt nicht bei mir dabei. Ne? So, es ist, ja. Und das, ich habe was von irgendwie, der ich habe von einem Psychologen einen Podcast gehört. Der schreibt auch ganz viele Bücher. Nico Rose. Und der sagte, dass es in unserer Gesellschaft normaler ist, dass Männer anstatt Trauer Wut zeigen. Also wenn Männer traurig sind, zeigen einige Männer eher Wut, weil es ihnen vielleicht als Kinder nicht erlaubt wurde, traurig zu sein. Und Diana kennt keinen Schmerz. Und als Mann bist du nicht traurig. Und Frauen, bei Frauen ist das eher umgekehrt, weil viele Frauen so sozialisiert wurden, dass sie, wenn sie traurig sind, wenn sie wütend sind, eher Trauer zeigen oder sogar weinen, ja, und Mädchen oder Frauen keine Wut zeigen. Ja, und das fand ich total interessant. Ich kann jetzt ja gar nicht, ich habe da keine Analyse oder keine Zahlen oder sowas zu. Das ist natürlich eher so ein Gefühl. Aber wenn ich so in mein Umfeld gucke, dann kann ich das schon so als Tendenz anerkennen.
Ich habe da tatsächlich auch anecdotal evidence für dich und ich habe die Männer immer drum beneidet. Ne? Also zum Beispiel, wenn in der Arbeit irgendwas unfair, ungerecht ist, ne, dann hauen sie gegen die Wand und werden laut. Und bei mir drückt es auf die Tränendrüse. Ne? Und jeder Mitarbeiter, Vorgesetzter weiß, okay, man hat jetzt ungern da eine heulende Frau vor sich. Also zum Glück gibt es da auch Führungskräfte, die deutlich weiterentwickelt sind und damit umgehen können. Aber ich habe die Männer immer beneidet und ich stimme dir da voll zu. Und inzwischen kann ich damit umgehen und ich heule auch gerne mal in einem Termin, ne, wenn ich bewegt bin und stehe dann auch dazu. Und gleichzeitig hat mir aber auch meine Coachin beigebracht, dass ich wütend sein darf. Und mir war es gar nicht so bewusst, dass ich dieses Gefühl überhaupt habe, ne? Weil ich Sachen einfach immer runterschlucke oder mit Lächeln akzeptiere und dann aber auch mal zu sagen, what the you. Und es ist schön, da neue Seiten zu entdecken und es ist genauso schön, auch Männer zu sehen, die mehr mit ihren Emotionen umgehen können. Also wie du es auch gerne sagst, Mensch sein im Unternehmen, weil wir dann viel mehr mitbringen, auch an sag mal, richtungsweisenden Gedanken.
Ja, das, also diese Idee mehr Menschlichkeit im Unternehmen, warum wir dieses Usos-Spiel entwickelt haben, die ist ja gar nicht nur daher geboren, dass das da irgendwie noch angenehmer für alle Menschen ist. Also ja auch, und das ist gar nicht der einzige Sinn, sondern ich glaube einfach, ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen von einem Manager aus der Pharmaindustrie. Ich weiß nicht, wer das war, von einem der ganz, ganz großen Pharmaunternehmen. Und der sagte, alle Dinge, die ein Gehirn alleine erfinden und entwickeln kann, sind lange erfunden. Das heißt, alles, was an Herausforderungen und so in der medizinischen Entwicklung und in der Pharmazeutik vor uns liegt, muss kollaborativ von mehreren, also von Teams erfunden und entwickelt werden. Und er sagt, die universitäre Ausbildung, die ist auf Wettbewerb aufgelegt und nicht auf Kollaboration, also vor allem nicht auf Mastering Collaboration, ja, sondern Mastering Competition. Und er sagt, mit Menschen, die in der Hochschule und in der Gesellschaft dazu trainiert und konditioniert werden, sich abzugrenzen, Informationen für sich zu behalten, die nicht zu teilen und selber an irgendwas alleine zu arbeiten, um hinterher den Preis zu bekommen in Form von Anerkennung und Geld. Mit denen kann er an seiner Firma und in anderen Pharmaunternehmen eigentlich gar nicht arbeiten. Das ist ja für das, was ihr macht. Hat das ja die gleiche Logik, weil letzten Endes funktioniert ja so ein Pharmakonzern ähnlich wie ein wie ein Venture Capitalist oder wie ein, ich sag mal, wie ein Risikokapital Unternehmen und investiert in eine Pipeline und in Teams, die gemeinsam die großen Probleme der Zukunft lösen sollen. Ne? Und dafür ist es total wichtig, dass die Menschen sich mit allem, was sie haben, zur Arbeit bringen und nicht irgendwie an der Garderobe die Hälfte ihrer Persönlichkeit abgeben. Ja? Du lachst, du hast wahrscheinlich heute Morgen meinen LinkedIn-Post dazu gesehen oder was auch immer. Aber dass wir aus Political Correctness oder aus Konvention einfach Dinge für uns behalten, die wir nicht zeigen wollen, weil wir sagen, das gehört da nicht hin oder es ist irgendwie beschämend oder keine Ahnung. Dann bringen wir aber auch einen gewissen Teil halt nicht mit und können aus diesem Fundus und dem Potenzial nicht schöpfen. Dann wird es schon mal deutlich schwerer, also rein mathematisch. Mhm. An den großen Dingen zu arbeiten und wirkliche Lösungen zu bauen, ne?
Ja, das trifft mich jetzt ins schwarze Bullseye, in dem Sinne auch, warum wir Better Ventures so machen, wie wir es machen. Ne? Deswegen eine super Überleitung zum Status Quo bei uns. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen nochmal nach unserem Club-Launch und wir haben ja bewusst einen Impact Angel Club gelauncht aus Unternehmern für Unternehmern. Und das, worauf ich auch wirklich stolz bin, ist, dass wir da ganz unterschiedliche Charaktere vereinen konnten. Also nicht nur Frauen und Männer, sondern auch fast 30 Industrien vereinen, die Erfahrungsbereiche der Gründer, Altersklassen, Nationalitäten. Es sind wir ganz bunt aufgestellt. Und warum ist das so wertvoll? Weil wenn wir diese Gruppen intelligent nutzen, und das machen wir natürlich via Prozessen, können wir besser investieren. Also weil jeder ein Wissen mitbringt. Wir können schneller investieren, weil wir zusammenarbeiten. Und dann, wenn investiert wurde, unterstützen wir auch die Teams besser, ne? Weil das ist wie so ein cross-funktionales Team, und das muss ich jetzt auf Englisch sagen, the magic of cross-functional teams, sondern auf Deutsch klingt das sehr esoterisch, da liegt wirklich der Mehrwert drin, ne? Wenn jeder ein Puzzleteil an Wissen mitbringt und diese Erfahrung auch teilt, damit neue Gründer und Gründerinnen darauf aufbauen können und nicht das Rad nochmal neu erfinden. Und deswegen habe ich dir auch ganz konkrete Fragen mitgebracht zu Unternehmern und Unternehmerinnen und was die nächste Generation an Gründern aus deiner Sicht und aus all dem, was du gelernt hast bei deinem Podcast, auch anders machen sollten oder besser machen können als unsere Generation.
Also fangen wir nochmal an, wie ich über meine Podcasts, ich habe ja porträtiere ja vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch so in meinem, also ein Großteil von denen ist so in meinem Alter oder so meiner Generation an. Deswegen beantworte ich den Teil der Frage mal zuerst. Ich glaube, dass dort das ganze Thema Sinnhaftigkeit, Purpose, Vision oder einen Beitrag zu leisten zu gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemen oder auch zu ökologischen, dass sich viele Leute meiner Generation diese Frage gestellt haben nach dem ersten wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, mit irgendeiner Idee, die erstmal darauf ausgerichtet war, das Problem einer Zielgruppe oder einer Kundengruppe zu lösen und damit dann, ich sag mal, Wohlstand oder ein Vermögen aufzubauen. Oft sind das, nenne ich das so Post-Exit-Entrepreneurs, ja. Leute, die dann irgendwie mal einen Cash-Betrag gemacht haben und sich dann irgendwann die Frage stellen. Das fällt übrigens ganz häufig auch zusammen mit das sind ganz oft schon Eltern. Also gesellschaftliche Verantwortung entsteht bei vielen Menschen meiner Generation in dem Moment, wenn Kinder in die Welt kommen und man sich die Frage stellt, huch, ich bin ja gar nicht nur für mein Leben verantwortlich, sondern auch noch das für das meiner Nachkommen und vor allem auch für den Ort, den ich hier hinterlassen werde. Ja, und dann eben durch die Möglichkeiten, die dann vielleicht so ein Exit mit sich bringt. Und dann stellen sich eben ganz viele die Frage, was mache ich als nächstes? Und das soll dann nicht mehr in Anführungsstrichen bedeutungslos sein oder sich nur um Profitmaximierung kümmern. Das bleibt aber immer, und das auch wichtigerweise, weil Kapitalismus einfach unser Umfeld ist, ein wichtiger, relevanter Baustein. Ja. Und das ist so sind ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Generation unterwegs. Und das ist total super, weil daher kommen ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele in eurem, ich sag mal, Netzwerk oder in euren Investment-Club. Ja?
Also ich kann interessanterweise auch bestätigen, dass viele Eltern sind und natürlich auch das Post-Exit-Syndrom haben. Ne? Und was ich aber wahnsinnig schön finde in der aktuellen Entwicklung, ist, dass wir wirklich jetzt endlich Profit und Impact vereinen und dass das immer mehr wird, also sowohl auf Gründerseite als auch auf Investorenseite. Und dass es nicht mehr so eine klassische Trennung gibt wie bei Carnegie Steel, dass es die also Wirtschaftlichkeit gibt und dann nebenher oder am Ende des Lebens wird man dann nochmal philanthropisch, baut Universitäten aus, auf etc. Sondern, und das ist auch meine Überzeugung, wenn wir mit der Welt und in den Planetary Boundaries leben wollen, müssen wir beides vereinen. Ne? Also wirtschaftlich profitable Geschäftsmodelle schaffen, die aber gleichzeitig einen positiven Mehrwert für die Welt bringen und sie nicht in irgendeiner Form ausrauben oder schlechter oder kleiner machen, wenn es jetzt Ressourcen angeht etc. oder auch Klima-Impact. Und ich stehe jeden Morgen gerne auf, weil wir das vorantreiben und größer machen und wir brauchen da Geschwindigkeit aktuell. Und deswegen auch danke an alle da draußen, die mitmachen, an alle unseren tollen Angels, wie die Ankerkraut-Gründer, Flaschenpost-Gründer, Marc Vogt, Greentech-Gründer, dann haben wir Foodtech, ne? Also wir haben alles dabei und wir sind alle dadurch vereint, dass wir was bewegen wollen und sind überzeugt, dass die Gründerinnen-Teams da ganz vorne voranschreiten müssen in Innovationen und auch die Geschwindigkeit haben, um für uns und unsere Kinder eine bessere Welt zu hinterlassen.
Bevor wir jetzt nochmal dazu kommen, zu beleuchten, wie denn eigentlich die junge Generation, also die Gründerinnen und Gründer, die jetzt da am Werk sind, die ihr teilweise auch finanziert, denken und aufgestellt sind, also dieses Narrativ nochmal von der anderen Generation zu beleuchten. Erklär mir doch mal, wie funktioniert denn dieser Investment-Club? Also ihr habt da ganz viele spannende Menschen auf eurer Webseite und wenn ihr euch, also wie funktioniert das? Welchen Teil dieses ganzen Investments übernimmt also Better Ventures und wie seid ihr da als Team aufgestellt? Und wahrscheinlich läuft der Dealflow bei euch über den Tisch, aber da sind die, ich sag mal, da ist der Club wahrscheinlich auch schon in irgendeiner Form dran beteiligt. Also erklär mir das Modell, wie funktioniert das bitte?
Also es funktioniert sehr strukturiert und erste Hürde ist immer Impact. Wir haben jetzt im letzten Quartal im Schnitt 100 Bewerbungen pro Monat gekriegt von Startups. Dann wird natürlich erstmal geguckt, wie groß ist der Impact, geht das Team an die Ursache? Und dann schauen wir, ist das Team gut aufgestellt für dieses Startup, für dieses Businessmodell? Also sprich, wir machen als Team wirklich die Vorauswahl und bringen da auch unsere eigene Gründungs- und Investmenterfahrung mit ein. Gleichzeitig gehen wir da aber auch schon auf unsere Experten zu. Ne? Also bestimmte Geschäftsmodelle verstehen wir noch nicht, weil wir nicht in den Greentech-Bereich spielen. Und so können wir für alle mit Hilfe der Einzelnen sehr schnelle Entscheidungen treffen, ob das grundsätzlich Mehrwert bietet, attraktiv ist. Und dann erst gucken wir, wie groß ist das Interesse da von den Angels, die mit bei uns im Kreis dabei sind. Und so sparen wir uns auch Aufwand in der Due Diligence, weil erst wenn wir wirklich sehen, es ist ein Interesse da, dann gehen wir die große Meile, machen Kundeninterviews, sprechen nochmal mit Experten, um dann einen Investment-Call, einen strukturierten, gut vorzubereiten, wo dann auch die Angels mitkommen. Die Gründer kennenlernen, das muss ja auch gegenseitig passen. Ne? Also man ist mehr noch als eine Ehe, man wird über die nächsten Jahre zusammenarbeiten und das sollte einfach von Tag 1 an der richtige Match sein. Und dann natürlich, wenn die Entscheidungen getroffen sind, kann jeder für sich auch entscheiden, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Gehen wir über ins Closing, also strukturieren noch die Terms, die üblichen, um auch schnell zu sein. Dann kann das Team loslegen und die Angels unterstützen. Wir unterstützen da, wo wir können, mit Wissen, mit Zugang zum Netzwerk. Und Quintessenz, also die Angels können sich auf das konzentrieren, wo sie einen Mehrwert bieten, nämlich ihr Wissen weiterzugeben und zu unterstützen. Und das macht den meisten auch am meisten Spaß.
Und der Dealflow kommt der hauptsächlich über die Website oder über ich sag mal PR, also dass die Marke betterventures.io, also IO steht für Impact Only, ich finde das fantastisch, ja. Also kommt der Dealflow quasi der kommt organisch zu euch oder sind die Angels auch an dem Dealflow beteiligt oder wichtig, eine wichtige Komponente für den Dealflow?
Beides. Also natürlich haben wir jetzt eine starke Brand für Impact aufgebaut über die letzten Jahre und werden zum Glück auch immer bekannter europaweit. Und der andere Part ist aber auch wirklich unser Netzwerk, einerseits das Angel-Netzwerk und gleichzeitig auch die Links zu den Universitäten, also wo wir Mentorings machen, Wettbewerbe etc. Also wir sind da sehr umtriebig, um früh die richtigen Gründer und Gründerinnen kennenzulernen.
Und wie ist so die Ticket-Size und bis zu welchen Phasen investiert ihr? Das ist ja mittlerweile relativ, finde ich, unübersichtlich geworden. Früher gab es das irgendwie, da gab es noch eine Seed-Runde und dann irgendwie Series A, aber jetzt gibt es ja Pre-Seed und Seed und die Serien ABC sind ja mittlerweile, also die Ticketgrößen sind ja schon in astronomische Höhen geschnellt bei vielen Modellen. Mhm. Also wie seid ihr da aufgestellt? Muss ja sehr, sehr frühphasig sein und was ist so die Ticketgröße oder die Range, in die ihr euch da bewegt?
Also in Summe, wenn man dann mehrere Angels zusammennehmen, fängt es an von 100.000 tatsächlich manchmal auch, also ganz, ganz früh, bis hin zu fast schon einer Million. Also ich glaube, das Höchste, was wir jetzt aus dem Netzwerk gestemmt haben, waren 850.000. Mhm. Also sprich, auch wenn es Angel-Investing ist, gerade dadurch, dass man zusammenarbeitet, kann man natürlich da auch beachtliche Summen für Startups manchmal stellen. Wenn wir da voll an die glauben. Jetzt ist es aber die letzte Frage, die du mir erstmal gestellt hast. Ich bin ja heute hier, damit du Gast in deinem eigenen Podcast bist. Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück, nämlich was hat dich überhaupt bewegt, den Podcast anzufangen? Wie bist du da hingekommen? Ich glaube, ich war die Nummer 55, ne? Und du hast über die Folgen ganz, ganz tolle Gäste gehabt oder Gästinnen, wie du auch gerne sagst, Unternehmen wie Sophie Chung, Sven Ritau, Florian Heinemann, Rolf Schrömkens. Und ich bin total neugierig zu erfahren, was kann ich von dir lernen und für Better Ventures mitnehmen. Aber erstmal zurück, why? Ne? Also warum hast du das alles angefangen? Warum ein Podcast?
Das ist eigentlich eine total einfache Antwort. Also als ich mit Mindset Movers dann gestartet bin, gemeinsam mit Jörg und mir, also uns klar wurde, klar wurde, dass wir Mindset Movers machen. Ne? Ich bin damals dann erstmal aktiv aus der Geschäftsführung bei eTraps ausgestiegen. Das war so im Frühjahr 2019. Dann habe ich irgendwie eine Coach- und eine Trainerausbildung gemacht und ich wusste, ich will irgendwas in dem Bereich machen und hatte zuerst mit Jörg nur eine Veranstaltung geplant, so ein Unternehmer-Retreat. Und das hat sich aber schon mega cool angefühlt, das gemeinsam mit Jörg zu machen. Und dann haben wir halt gesagt, daraus bauen wir sowas wie einen digitalen Fachverlag oder sowas wie ein Medienunternehmen in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich auf. Mhm. Und das konnten wir damals aber noch gar nicht so klar formulieren, weil wir gesagt haben, wir kümmern uns jetzt erstmal nicht um das Video, das war's, sondern um das Warum. Warum wollen wir das eigentlich machen? Was ist so das Anliegen? Und das kann man auf der Mindset Movers Seite irgendwie sehr, sehr ausführlich nachlesen und unter dem über uns oder unter der Vision. Zumindest haben wir gesagt, wir wollen wir wollen Menschen zu persönlicher Weiterentwicklung inspirieren und das in Form von der Verbreitung von positiven Philosophien, was auch immer eine positive Philosophie ist, das kann ganz vieles sein. Also das kann sowas wie ein NLP-Kurs sein oder wie eine gewaltfreie Kommunikation oder so eine systemische Coaching-Ausbildung oder sich einfach nur mit dem Stoizismus zu beschäftigen oder vielleicht intensiv mit Yoga und Atemtechnik zu beschäftigen. Die Idee, warum wir glauben, dass das eine gute Idee ist, sich damit zu beschäftigen, weil wir wahrgenommen haben, dass Menschen nicht mehr damit aufhören, wenn sie erstmal damit angefangen haben. Also jede dieser positiven Philosophien führt dazu, dass du selbst mit dir mehr in Verbindung kommst oder ich selbst mit mir mehr in Verbindung komme. Und wenn ich mehr mit mir in Verbindung bin, dann habe ich auch mehr Wertschätzung für so die Bandbreite meiner Gefühle und meiner Seinsqualitäten und so weiter. Und das bringt grundsätzlich wahrscheinlich auch mehr Wertschätzung für Andersartigkeit anderer Menschen. Und auf diese Weise, durch mehr Verbundenheit und mehr Wertschätzung für Andersartigkeit, wird das hier, glaube ich, im Zusammenleben ein besserer Ort. Und wir glauben, dass dieser Bewusstseinswandel eine Grundvoraussetzung dafür ist, um alle anderen Impact-Themen in der Welt befeuern zu können oder befördern zu können. Mhm. Ja, und wir wollen uns einfach für diesen Bewusstseinswandel einsetzen. So. Mhm. Und die Idee ist letzten Endes, dass wir das in Form von Medien und auch von Kursen machen und die wollen wir gar nicht dauerhaft selber anbieten, sondern wir wollen halt Trainer, Coaches und Menschen, die über diese Fähigkeiten verfügen, wie letzten Endes eine Plattenfirma das macht mit Interpreten, unter Vertrag nehmen und gemeinsam mit denen Live-Events und auch digitale Veranstaltungen und Content-Formate produzieren und die vermarkten. Mhm. Ja? Und das wollen wir die nächsten 10 oder x Jahre machen, weil wir glauben, dass das eben eine Reise ist. Und wir haben uns diesen Coach und Trainer und diesen ganzen Seminar- und Veranstaltungsmarkt angeschaut. Und ich bin da selber seit 12 Jahren Kunde und renne da jedes Jahr irgendwie ein paar Wochen auf solche Veranstaltungen und nehme jetzt seit ein paar Jahren noch an so Online-Kursen teil, weil das ja gerade auch nicht anders geht. Und ganz, ganz viele dieser Menschen, die das machen, sind exzellent. Die sind wirklich, die haben eine ganz fundierte Ausbildung, was die an Wissen und an Fähigkeiten vermitteln, ist ganz profundes Wissen. Und die Aufmachung ist allerdings ganz selten so super professionell, wie das Unternehmen erwarten. Und da ich aus der Agentur und aus der Beratungswelt komme, habe ich immer nur B2B gemacht, mein ganzes Leben lang. Mhm. Und die ganzen Digitalkonferenzen, die ich beispielsweise besucht habe, die waren inhaltlich auch gut. Ja, und die waren von der Aufmachung her teilweise super professionell und echt stark. So. Und da haben wir gesagt, das kann man in dieser Branche noch anders aufziehen und noch, ich sag mal, für Unternehmen attraktiver gestalten, weil wir eben auch einen Impact haben wollen. Wir wollen halt bis zum Jahr 2030 einen Beitrag dazu leisten, dass 10 Millionen Menschen in Deutschland so eine positive Philosophie für sich erlernt haben, ja, und die auf ihr Leben anwenden, weil wir glauben, das ist so ein Tipping Point.
Ja,
wenn das 10 Millionen Erwachsene gemacht haben, dann kennt jeder einen, der das aktiv nutzt auf sein Leben und dann wird die Welle brechen. Also dann ist das ein Point of No Return. Ja, und dann wird sich das Bewusstsein transformieren. So, und das darf auch dann noch ein Stück weit dauern. Das passiert dann nicht in einem Sekundenbruchteil, sondern dann ist das halt nur nicht mehr aufzuhalten.
Ne? Schön, wenn es auch mal positive Tipping Points gibt.
Oh, die gibt's auf jeden Fall. Und die gab es auch in der jetzt kommen wir eigentlich wieder auf das Thema, wo wir eben noch die Antwort ausgespart haben. Und ich sage auch gleich noch was zu den Podcast-Highlights quasi oder was mich da so. Ich glaube ja ganz fest daran, dass wir Narrative dafür brauchen, damit kollektives Bewusstsein sich verändert.
Mhm. Ja? Ja, Storytelling.
Ja, genau. Und Yuval Noah Harari hat in seinem Buch so schön gesagt, dass es immer ein nächstgrößeres Narrativ braucht, also einen größeren Kreis an Menschen, die sich entschieden haben, an eine Geschichte zu glauben, damit man die nächst kleinere ablösen kann oder die das bisherige Narrativ. Und wenn zum Beispiel das bisherige Narrativ, und vielleicht war es nur ein implizites Narrativ, war, die Ressourcen oder vielleicht unser Klima ist unendlich belastbar, dann wird sich das jetzt gerade vielleicht durch ein neues Narrativ ablösen. Ja. Ja? Und was ich zum Beispiel glaube, wenn wir nochmal auf die Unternehmerinnen und Unternehmer blicken, die jetzt der jüngeren Generation anhören, die jetzt gerade vielleicht Anfang, Mitte 20 sind oder Ende 20 und das erste oder zweite Unternehmen gründen und vielleicht auch bei euch aufschlagen, weil sie ein Impact-Unternehmerinnen sind, dann glauben die heute schon auch bei ihrem ersten Unternehmen an ein anderes Narrativ. Nämlich, wie ich das vorhin gesagt habe, die Unternehmer meiner Generation, die haben sich in der Regel dann erst mit Impact und Purpose beschäftigt, wenn der Wohlstand da war. Mhm. Also das eine nach dem anderen. Die haben mal seriell gemacht und gedacht. Ne? Mhm. Und das kommt wahrscheinlich noch aus diesem alten. Ja, genau. Es kommt auch noch aus dem Narrativ unserer Elterngeneration. Die wollten, dass es die Kinder besser haben und die haben ja jedes ihrer Bedürfnisse überbuckelt. Ne? Also Hauptsache, dass ein Familienhaus war oder die Eigentumswohnung war angeschafft und abbezahlt und die Geschenke lagen unterm Weihnachtsbaum und die Kinder haben ja gute Schulen besucht. Ja? So, das war ja so das Grundnarrativ und dafür muss man sich da mal zusammenreißen. Ne? Und für die zukünftige Generation ist es viel wichtiger, dass die emotionale Intelligenz ausgeprägt ist und dass wir auf die vielschichtigeren Ressourcen irgendwie zugreifen können. Ne? Mhm. Genau, und ich glaube eben, dass das jetzt auch früher war Anerkennung. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Narrativ oder ein Baustein, der diesen künftigen Narrativ, was jetzt schon da ist und immer größer wird, ganz, ganz stark nährt. bis vor ein paar Jahren war Geld und diese Aufmerksamkeitsökonomie, irgendwie Likes und Reach, waren so die einzigen Währungen
für Anerkennung.
Mhm. Und mittlerweile ist das vielschichtiger geworden. Und da spielen auch so Sachen, da spielen auch negative Aspekte mit rein, wie zum Beispiel sich schämen für Langstreckenflüge oder für den zweiten SUV vor die Auffahrt stellen, ja, oder für unreflektiert mit Müll oder sowas umgehen. Keine Ahnung, ja. Also dieses, und das ist letzten Endes auch nichts anderes als ein Bewusstwerdungsprozess. Und ich glaube, da sind wir gerade am Anfang oder schon mittendrin.
Wir sind mittendrin im Umdenken, ja. Und was ich hier spannend finde, ist, also sind es schon fast 2 Jahre her, dass wir gestartet sind. Und damals haben wir noch gesagt, okay, mit Impact können wir überhaupt ganz Impact machen. Ne? Gibt es genug Gründer, Gründerinnen in dem Bereich? Und Gefühl, da waren wir als Club noch der Erste. Und jetzt seitdem sind ja wahnsinnig viele Funds auch nach uns geraced worden, gerade auch mit dem Fokus auf Klima. Und dann habe ich oft mit mir selbst gehadert. Also ich beschäftige mich tagtäglich sehr viel mit den Hebeln, die wir haben und wie viele wir da ziehen müssen. Und habe mir auch die Frage gestellt, müssen wir uns da nicht auch voll auf Klima fokussieren? Und da jetzt der Rückschluss zum Mindset. Ich war dann in der Schweiz auf einem ganz tollen Event von einer Community, heißt Your 2040, also von einem ETH-Professor organisiert und Rito Knuti, ein Unternehmer. Und die haben diverseste Leute zusammengezogen. Und dann war eben meine große Erkenntnis, ja, einer der wichtigsten Hebel für die Mitigation unseres Problems ist Mindset-Shift. Und da war ich wieder ganz zufrieden, dass wir unsere Investments stärker streuen und sowohl Gesellschaft im Blick haben als auch den Planeten. Also wahnsinnig viel, was wir positiv bewegen können. Und das passt auch, glaube ich, sehr gut zu Positive Entrepreneurship.
Ja, ihr habt ja auch auf dieser Impact-Only-Seite bei euch das in 2 Bereiche unterteilt, nämlich in Planet und People. Und bei People ist es Health, Education und New Work. Und das ist ja letztens so ein Bereich, bei dem wir mit Mindset Movers an dieser Bewusstseinstransformation arbeiten wollen. Ja, genau. Das zahlt dann auf über Education, auf Mental Health ein oder generell auf Gesundheit, ja. Ich glaube zum Beispiel auch ganz fest daran, dass körperliche und geistige Gesundheit in unmittelbarer Verbindung steht. Mhm. Und natürlich New Work über Leadership-Ansätze oder bei New Work ist ja der spannendste Aspekt eigentlich der, dass Menschen heute aus anderen Gründen arbeiten als früher. Und zwar nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, sondern Menschen arbeiten für Erfüllung und nicht nur für Erfolg. Ja, und das ist auch so ein bisschen, nach solchen Geschichten suche ich ja auch in meinem Podcast, ja, dass Menschen sich irgendwie auf diesen Weg machen von Erfolg zu Erfüllung. Mhm. Und Erfüllung ist dann immer ganz, ganz stark damit verbunden, etwas für andere zu tun oder etwas Sinnvolles zu tun, also einen Beitrag zu leisten.
Das habt ihr ja schon einen sehr großen Beitrag geleistet und als Mindset Movers interessiert mich natürlich besonders, wie sich dein Mindset verändert hat über die ganzen Folgen und auch über das letzte Jahr und was dich da am meisten geprägt hat. Ne? Also seit der ersten Aufnahme mit Christopher Pommerening.
Pommerening, ja.
Wie wurdest du geprägt oder hat sich da auch was komplett gedreht?
Oh, also danke, dass du jetzt auch gerade den ersten Podcast mit Christopher nochmal genannt hast, weil den hätte ich fast vergessen sonst. Und zwar ist das wirklich ein Thema, was mich unfassbar geprägt hat und was ich vielleicht auch in der Form noch gar nicht so mal geteilt habe. Und direkt an dieser Stelle mein Dank an dich, Christopher. Mit Christopher saß ich in Hamburg zusammen. Ich glaube, den Podcast haben wir sogar bei E-Tribes in den Räumen aufgenommen, als er mal aus Barcelona wieder nach Hamburg kam. Und er war mir danach noch Mittagessen und er hat mir von dem Ikigai-Modell erzählt. Das habe ich in unserem letzten Podcast mal kurz erwähnt. Mhm. Das ist so ein japanisches Modell. Ich will das jetzt gar nicht nochmal komplett ausführen, aber wenn man sich diese Schnittmenge dieser 4 Kreise und dieser 4 Fragen anguckt, bleibt in der Mitte einfach ein Symbol übrig, was mittlerweile in dem Mindset und was Logo gemündet ist. Ja? Mhm. Also das ist einfach dieses Quadrat mit runden Kanten. Und das ist eben die Schnittmenge aus 4 Kreisen, weil Mindset Movers ist mein Ikigai. Ja? Mhm. Und da habe ich Bock drauf, noch, ich will gar nicht sagen, mein Leben lang, dafür bin ich wahrscheinlich zu sprunghaft und da bin ich, habe ich Bock drauf, lange, lange dran zu arbeiten. Mhm. Ja? Und das ist total erfüllend, so. Und insofern war der erste Podcast mit Christopher unfassbar inspirierend, weil der auch eine ganz tolle Reise hinter sich hat. Er ist als Unternehmer Autoscout24 in Spanien aufzubauen, dann als Venture Capitalist da in Barcelona was zu machen und dieses EO-Chapter da unten zu begründen und jetzt mit LearnLife, früher hieß das noch, mit LearnLife im Bildungsbereich wirklich in Impact Entrepreneurship zu betreiben. Das war also ein ganz toller Auftakt und auch richtungweisend. Mhm. Und dann, es gibt so viele gute Podcasts, also alle die kann ich ja gar nicht alle namentlich jetzt erwähnen und nur so ein paar die mir jetzt gerade einfallen.
Gibt es was, wo du wirklich auch disruptiert wurdest, ne, im Sinne von wo sich dein Gedankengut komplett gedreht hat, wo du sagst, okay, das war ein Aha-Erlebnis oder da musste ich umdenken. Und ich bin noch auf eine andere Stufe gerutscht. Ne?
Mit Anna Gottschalk und Rolf Schrömgens, mhm. Da haben wir über Sustainable Leadership gesprochen. Mhm. Und dass die beiden mit Leadership Sprouts mittlerweile, ich sag mal, die Führungsphilosophie, die sie sich damals bei Trivago erarbeitet und dann irgendwie weiterentwickelt haben, nun auch in die Welt tragen wollen. Mhm. Und was aber mindblowing war für mich, war die, ich sag mal, empirische Evidenz oder die Klarheit, dass es bei diesem Ansatz nicht hauptsächlich darum geht, Menschen ein menschenwürdigeres oder angenehmeres Arbeiten zu ermöglichen, sondern dass diese Weise, Kultur zu bauen und Menschen zu führen, einfach zu besseren Ergebnissen führt, also zu messbar wirtschaftlich besseren Ergebnissen. Ja, dass das ein Ansatz ist, mit dem sich jedes Unternehmen beschäftigen darf und jeder Betriebswirt beschäftigen darf, der einfach optimieren und mastern will. Mhm. So, und das quasi als zusätzlicher Effekt auch noch die Quote verändert derer, die das Unternehmen verlassen wollen, die Krankentage zurückgehen, die Menschen lieber zur Arbeit kommen und das ist auch nochmal einen sehr, sehr positiven Effekt für die im Menschen befindlichen, im Unternehmen befindlichen Menschen hat. Ja? Mhm. Das war wirklich mindblowing und da ist jedem an die Hand gegeben, sich den Podcast nochmal anzuhören. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Und das findet ihr ja in meinem Podcast. Ich scroll sonst gerade nochmal hier durch. Das war die 39, genau, über Sustainable Leadership mit Anna Goldsteig und Rolf Schrömgens. Und das leitet Rolf nochmal sehr, sehr klar her. Und das war deshalb so spannend, weil man damit nochmal eine andere Denkachse aufmacht für jedes Unternehmen, was ums Überleben kämpft, im Wettbewerb steckt und einfach will, dass das Unternehmen besser funktioniert, dass der Umsatz wächst und dass das Unternehmen profitabler ist. Und Sustainable Leadership zahlt eben genau darauf ein. Ja.
Das ist fantastisch. Also für mich auch wichtig als Beweisführung, weil du kennst mich jetzt ganz gut. Ich bin selber ein Vertreter von modernen Führungsarten und jetzt kann natürlich die nächste Generation an Gründern auf ihrem weißen Papier neu gestalten. Ne? Und deswegen ist hier die Frage auch, wie können wir als Investoren denn unsere Teams bestärken oder auch enablen, sag ich mal, einen neuen Weg zu gehen, der erfolgreicher ist noch dazu, ne? Als das, was wir im letzten Jahrhundert betrieben haben.
Ich glaube, das ist ähnlich. Also für euch als Investoren, ich hatte ein tolles Gespräch mit Flo Heinemann von Project A Ventures. Die haben eine relativ große Organisation als Operational VC, sind die, glaube ich, mittlerweile über 100 Mitarbeiter, die auch ihre Investments oder die Startups, in die wir investieren, operativ bei bestimmten meistens Marketing- oder Business Intelligence-Themen unterstützen. Und das Führungsteam von Project A nutzt zum Beispiel selber auch Leadership-Trainings, Coachings und so weiter und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und natürlich bieten die das auch oder raten mal Startups, das zu machen. Aber Flo hat mir auch klipp und klar gesagt, wenn du so Beteiligungen von, was weiß ich, unter 10% oder 10, 12, 15% an einem Unternehmen hast, hast du jetzt keine großen Vetorechte und kannst dem Gründerteam jetzt nicht sagen, jetzt mach das mal so. Ja? Mhm. Und du hast eigentlich kaum Einfluss drauf. Und das klingt erstmal so, ja, schade, nur den Rat, jetzt mach das mal so, der läuft eh ins Leere, glaube ich. Ja? Und ich glaube, was ihr als Better Ventures oder was euer toller Club aus diesen tollen Menschen machen kann, was wirksamer ist als Ratschläge geben, ist halt das halt vorzuleben. Mhm. Also so ist das ja mit Kindern auch. Ja?
Das ist richtig.
Also meinen Kindern zu sagen, leg das Handy weg und ich habe selber das Gerät in der Hand, das ist ein Widerspruch in sich. Und was wird dann gemacht? Eben das, was sich abgeguckt wird und nicht das, was gesagt wird. So, und da glaube ich, da ist ganz, ganz viel Raum für Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder für Vorbild. Ja? Mhm. Und so wie ihr in Konfliktsituationen mit euren Gründern umgeht, ja, so gehen die tendenziell ja auch mit ihren Mitarbeitern oder im Founding-Team miteinander um. Und ich würde das, also was ich damit sagen will, wir sollten nicht unterschätzen, wie wirksam unsere Vorbildfunktion ist. Und damit will ich gar nicht den Anspruch sein, dass wir alle total vorbildlich sein müssen und keine Fehler mehr machen oder so. Ja, das sind einfach zwei Paar Schuhe. Aber es ist auch wieder ein Bewusstwerdungsprozess. Ja, also wir sind viel mehr Vorbild, als wir das denken.
Als wir es denken, das ist ein guter Punkt, ja.
Und das ist total mächtig.
Ja. Daher auch gleich mal ein sehr gern tabuisiertes Thema. Ne? Also es gibt tolle Studien auch zu Gründererfolg und was macht Gründer und oder auch Teams erfolgreich? Natürlich einerseits das Vertrauen und der Konflikt im Team, andererseits aber auch Resilienz. Ne? Und kaum zu glauben, aber bei Unternehmern sind mentale Gesundheitsthemen doppelt so häufig wie im Durchschnitt der Gesellschaft.
Ja.
Also, und wir wissen alle, also, dass das Gründerinnen-Team integraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs ist. Und deswegen appelliere ich an alle da draußen, stärkeren Fokus auch auf die Teams zu legen und die da zu begleiten in irgendeiner Form. Und sie zu unterstützen, das auch zu akzeptieren, zu sehen, damit die langfristig durchhalten können. Ne? Das ist dann aus meiner Sicht genauso wie Leadership Sprouts Win-Win für Gründer und Investoren. Und interessant ist aber, dass das aktuell noch sehr, sehr, sag ich mal, im Kämmerchen gehalten wird. So Geschehnisse, Gedanken, Burnouts etc.
Burnout ist ja für Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur ein Tabuthema, sondern die manifestierte Hölle. Ja. Da springen mir ja meine Investoren ab, was sollen denn meine Mitarbeiter denken und vor allem den ganzen anderen Leuten, denen ich es beweisen will oder wollte. Und ich glaube, die landläufige Antwort darauf, warum ist die Quote bei Gründerinnen und Gründern mit ich sag mal mentalen Gesundheitsissues oder so Burnout, Depression und so weiter viel ausgeprägter als in der Durchschnittsbevölkerung. Die normale Antwort wäre wahrscheinlich so, ja, die sind so belastet und die haben so viel Verantwortung. So, ich glaube, das ist nur eine irrelevante Komponente, weil andere Menschen das eben auch haben, in der Familie oder alle Alleinerziehenden oder jeder, der jemanden krank ist in der Familie hat und so weiter. Ja. Nee, ich glaube, dass das ganz viel daran liegt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer zumindest Das ist total subjektiv wahrgenommen, ja, aber ich spreche mit ganz, ganz vielen Leuten da auch so deep top-mäßig drüber, dass ganz viele von denen in einer permanenten Beweisführung unterwegs sind.
Mhm.
Das heißt, die versuchen, etwas, was sie eigentlich über sich glauben, durch Leistung zu kompensieren. Da schaut her, wie erfolgreich ich bin, damit ihr nicht seht, was ich eigentlich über mich denke. Ja, so. Also ob das ist, ob die Leute liebenswert sind, ob die erfolgreich sind, ob die kompetent sind, ob die stark sind. Ja. Und das hat jeder Mensch. Und das Blöde ist, glaube ich, nur, so ein Burnout oder so eine Depression entsteht ja eigentlich immer dann, wenn ich dauerhaft, also das ist ja ein körperliches Symptom,
für eine aufgrund einer Trennung, die ich künstlich herbeiführe. Also ich versuche mich die ganze Zeit zu dissoziieren, ja, das wegzudrücken und das nicht zu fühlen und dem nicht nachzugehen und das mit noch mehr Vollgas geben. Und dann macht man mal, jetzt gehe ich noch mal ein Wochenende ins Kloster und hab mir ein Achtsamkeitsbuch gekauft oder ich merke das ja im Coaching, dann kommen auch Leute zu mir und dann machen wir sowas und so. Und wann suchen sich Leute einen Coach? Wann suchen sich Unternehmerinnen und Unternehmer einen Coach? Ja? Es gibt ja grundsätzlich zwei Intentionen. Mhm. Wir haben ein Riesenproblem, das muss weg. Das ist die häufigste. Mhm. Oder ich möchte mich da und dahin weiterentwickeln und komme an eine Grenze. Ja, und da wollen sie so eine Handreichung und so. Und das sind so die Themen, an denen wir dann später mal arbeiten, wenn wir die großen Probleme weggeschoben sind. Und oft ist auch gar keine Zeit für dieses große Problem da und so weiter. Und ich glaube, dass das einfach ein Riesengrund dafür ist, dass bei Unternehmern und Unternehmern, genau wie bei Leistungssportlern, also bei allen denen, die über Leistung versuchen, über sich was zu beweisen in unserer Welt, klar ist bei denen die Quote für Burnout, Depression und mentales Unglück ausgeprägter. Und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung.
Also. Ja, da hast du sicherlich ein paar Anekdoten zu erzählen, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich habe noch eine zweite Hypothese dazu, wo wir auch auf unseren Better Venture Investment Prozess kommen. Nämlich teilweise entsteht auch Burnout, wenn Gründer oder Gründerinnen zu lange gegen ihre Persönlichkeit arbeiten. Also sprich, sie zum Beispiel in einer Rolle sich befinden, die nicht komplett ihnen entspricht. Und das ist ganz interessant, weil wir machen sehr weit am Anfang im Prozess immer auch Persönlichkeitsprofile und den Predictive Index, ich weiß nicht, ob du den kennst, da gibt es sowohl eine Selbstsicht, also wie bin ich denn, was ist meine Veranlagung, dann wie muss ich denn in meiner Rolle agieren? Und natürlich können wir unsere Verhaltensweisen, also wir können lernen, ne? Wir können alles lernen und uns anders verhalten, entsprechend der Erwartung, die an uns gestellt wird. Und teilweise sieht man da auch Teammitglieder, die sich komplett konträr aufgestellt haben. Ne? Also die möglicherweise auch die richtigen Veranlagungen im Team haben, aber auf den falschen Positionen noch sitzen. Und wenn sie das für sehr, sehr lange Zeit so durchziehen, dann wird's anstrengend, weil du natürlich nicht voll in deinen Stärkenbereich spielst, sondern immer zum Beispiel, wenn du eher introvertiert bist und du redest den ganzen Tag mit Menschen, ne, das strengt an. Mhm. Und da dann früh drauf zu gucken, wer sitzt in der richtigen Rolle, was fehlt vielleicht auch noch im Team, wie kann man das ergänzen? So macht es dann auch Spaß, gesunde Teams zu bauen, ne, und sie von Anfang an gut aufzustellen.
Ich kenne diesen Predictive Index nicht. Also ich habe mich nur mal mit dem Clifton Strengths Finder beschäftigt und diesem Stärkenprofil. Und es gibt ja diese Hypothese aus der, ich glaube von Martin Seligmann ist das, aus der positiven Psychologie oder aus der Glücksforschung, dass es glücklich macht, sich in seinen Stärken aufzuhalten. Mhm. Ja, dass es sehr, sehr erfüllend ist. Und ja, die Gegenthese dazu wäre natürlich, oder die Negativformulierung der gleichen These wäre, es macht unglücklich, sich dauerhaft in seinen Schwächen oder nicht in seinen Stärken aufzuhalten. Und das ist eine total smarte Idee, dass ihr das untersucht, analysiert und dann auch darauf achtet, dass das sich die Gründerinnen und Gründer zumindest auf der langen Strecke, ja, genau, in den Feldern aufhalten. Also wir kennen das ja alle, gerade in so einer Gründungsphase müssen halt auch viele Dinge gemacht werden, und dann hat man niemand anders als das Gründerteam.
Da können wir komplett offen sein, ne? Also es gibt bestimmte Phasen, da geht es nicht anders und jeder macht das, was gemacht werden muss.
Exakt, ja.
Egal, ob es jetzt nah an den Stärken ist oder nicht.
Das ist aber auch dann nicht frustrierend, wenn die Beteiligten eben wissen, dass das irgendwann vorbei ist oder dass es eine Perspektive gibt, weil das ist ja auch das, was unglücklich macht oder was im Zweifel depressiv macht oder ausbrennt. Diese Hoffnungslosigkeit, dass sich das irgendwann mal verändert. Ja. Ja, komme ich da irgendwie raus? Oder bin ich da jetzt verdammt, weil ich das Geld angenommen habe, die nächsten 100 Jahre gefühlt, diese Dinge zu machen, von denen ich weiß, die kann ich eigentlich gar nicht so richtig gut. Und meine Stärken werden eher woanders.
Ja, ja, und je früher man dann das richtige Bewusstsein hat, um dann das Team entsprechend aufzubauen, wenn man sich leisten kann, das ist natürlich die andere Thematik, desto besser. Ein Gedanke da auch noch zu unserer deutschen Prägung. Ich habe lange auch im Leadership mit dem Gedanken gespielt, oder nicht, also ich wurde geprägt durch Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass wir auch viel an unseren Schwächen arbeiten. Und das in einem gewissen Maße macht es auch Sinn, ne? Aber es gibt viele Menschen, die sich viel zu sehr darauf konzentrieren, die Schwächen auszumerzen, statt volle Power auf das andere zu setzen. Und der Entwicklungspfad ist natürlich viel inkrementeller, wenn ich mich auf das Positive fokussiere. Und es macht mehr Spaß, ne? Also deswegen, ich habe mich selber irgendwann gelöst von diesem deutschen Modell und immer gesagt, okay, auch im Team, das wir gerade aufbauen, was sind die Stärken und wie kann man die noch mehr einsetzen und sich dementsprechend aufstellen?
Ja, also es gibt bestimmt Dinge, bei denen wir besser werden dürfen, auch wenn das nicht unsere Stärken sind. Die Frage ist, welchen Raum oder welchen Fokus bekommt das? Und viel wirtschaftlicher ist es natürlich, die Stärken zu stärken und die Schwächen zu ignorieren. Und das geht aber auch nur dann, wenn ich mich da einfach aufrichtig und verletzlich zeige. Also wenn ich erstmal deklariere, ich kann das eigentlich nicht besonders gut. Ja. Und die Ergebnisse, die jetzt zu erwarten sind, die werden nicht herausragend sein, sondern hoffentlich okay. Ja. Und bitte seht mir das nach. Also ohne das jetzt schon als vorweggeschobene Entschuldigung zu nutzen. Ja. Aber bitte seht mir das im Zweifel nach, wenn ich dann einen zweiten Anlauf brauche. So. Mhm. Und ich bin da auch gerne bereit, Feedback oder Korrektur anzunehmen. Ne? Und bei anderen Bereichen, da kenne ich mich richtig gut aus und das ist überhaupt meine Stärke. Und da möchte ich auch überhaupt nicht, dass ihr mir hier reinredet. Da möchte ich einfach nur, dass ihr mir vertraut. Ja. Mhm. Und das hat auch wieder ganz viel mit Teamgefüge zu tun und wie gehen meine Vorbilder eigentlich damit auch um. Und dass man überhaupt ein Klima schafft, in dem sowas auf den Tisch darf. Ne? Mhm. Also immer mal wieder zu fragen, was macht ihr eigentlich nicht so gerne? Oder zu fragen, die Sachen, die nicht besonders gut gelaufen sind, wie nahe liegen die eigentlich an euren Stärken und Schwächen?
Hast du da Tipps für Teams? Also in welcher Frequenz oder auf welche Art können sie das besser und häufiger machen?
Also,
gibt es da Empfehlungen?
Ja, ich glaube, für sowas braucht man, das hat ja immer was mit langsamem Denken zu tun. Also dafür braucht man immer ein bisschen Zeit. Mhm. Und ich finde, eine Offsite ist ein tolle Gelegenheit, um über sowas zu sprechen. Also wenn man das irgendwie idealerweise bis zu 4-mal im Jahr macht und sich mal 1-2 Tage nimmt, die nicht im Büro stattfinden. Mhm. Ja, ich komme jetzt gerade mit Jörg von meiner oder unserer Offsite. Wir haben das letzte Woche Mittwoch und Donnerstag gemacht in so einem kleinen Designhotel. Haben wir morgens um 10 Uhr angefangen und waren dann am Mittwochabend um 18, 19 Uhr fertig. Dann noch viel Zeit für Spaziergänge. Und das ist dann immer so ein dafür braucht man dann mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Ruhe und guckt sich das vielleicht nochmal an, auch mit den Aufgaben, mit der Aufgabenverteilung, mit den Verantwortlichkeiten. Mhm. Um dann auch ehrlich zu sagen, das liegt mir nicht, da habe ich keinen Bock drauf oder da brauchen wir jemanden für und geht das, können wir das finanzieren oder könntest du das vielleicht für mich übernehmen? Dass man, und selbst wenn man das nicht verändert, dass man das zumindest mal ausspricht. Mhm. Und ja, ich finde das immer eine gute Idee, auch mal hinzugucken, was ist denn im letzten halben Jahr nicht so gelaufen oder was haben wir uns vorgenommen und nicht erreicht und woran lag das eigentlich? Ja, und dann kann die Antwort sein, ja, es lag daran, weil ich mich da nicht drum gekümmert habe, weil ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Mhm. Oder weil ich das die ganze Zeit als letzte Prio behandle und irgendwie immer von mir wegschiebe. Ja, und ich weiß, dass das wichtig ist. Und ganz ehrlich, wenn wir das im nächsten Jahr erreichen wollen, sollte das vielleicht jemand anders machen. Oder wir verabschieden uns von dem Ziel. Oder ich brauche irgendwie eine Unterstützung, um das hinzubekommen. Ja. Also offen darüber sprechen. Und ich glaube, das geht nicht so gut zwischen Tür und Angel. Also jetzt morgens um 9 Meeting zu machen und um 10 Uhr dann direkt das nächste zu haben und zu sagen, jetzt lösen wir mal eben unsere Verantwortlichkeit oder die Verteilung der Verantwortlichkeiten fürs nächste halbe Jahr. Mhm. Was ich da grundsätzlich gut finde, ist ein agiles Mindset in Form von, was wir jetzt entscheiden, ist nicht in Stein gemeißelt. Also auch diese Entscheidung dürfen wir wieder überwerfen.
Ja. Agil ist da ein gutes Stichwort. Wir haben lustigerweise erst gestern unsere Retro gemacht. Also und es war keine Jahresretro im Sinne von zurückblicken, sondern wir haben eine sogenannte Future-Spective gemacht. Ne? Also natürlich basierend auf dem Ganzen, was jetzt das Team erlebt hat im letzten Jahr. Was treibt uns voran, was hält uns fest und was kommt da noch auf uns zu, wo wir drauf aufpassen müssen. Ich finde es, also die Retro an sich ist eine meiner Lieblingsmethoden im agilen Arbeiten, weil es auch das Team mitnimmt, ne? Also weil jedes Teammitglied Veränderung miterleben kann und auch versteht, warum verändern wir jetzt was und wie kann ich da mitwirken. Und also das ist auch etwas, wo ich jedem Gründerinnen-Team da draußen empfehlen kann, sowas regelmäßig zu machen, sei es jetzt unter den Gründern oder auch mit den ersten Mitarbeitern, um Menschen mitzunehmen, um Veränderungen schnell durchzuführen, ins Positive.
Und um dem vorzubeugen, dass dafür dann keine Zeit ist, es ist eine total gute Idee, das immer auf ein Jahr oder auf 18 Monate vorzuplanen. Also der nächste Offsite-Termin, der wäre bei uns wahrscheinlich so gegen April, Mai. Der wird am schwersten zu terminieren, ja, und wir sind nur zwei Leute, das kriegen wir sowieso easy hin. Aber der Termin im nächsten Januar, ne, den können wir jetzt in den Kalender eintragen. Das dauert genau eine Minute, ja. Da ist nämlich, und den im Oktober auch. So. Und nur die nächsten ein, zwei Termine, die sind vielleicht schwierig. Aber das immer mit so einem Vorlauf von 12, 18 Monaten zu haben. Und wenn dann mal irgendwann man eine Messe oder was auch immer übersehen hat oder einen wichtigen Termin, dann hat man zumindest einen Termin im Kalender, der verschoben werden muss. Mhm. Und nicht, ach, wir wollten doch nochmal eine Offsite machen. Ne?
Mhm. Also. Da sind wir noch nicht so vorbildlich. Wir machen das immer eher ad hoc. Dafür machen wir es häufiger, ne? Und in kürzerer Frequenz. Also ich glaube, man braucht beides. Ne? Also einerseits dieses sich wirklich rausnehmen, strategisch zu denken. Andererseits aber auch iterieren im Kleinen und in kurzen Abständen. Und da hilft es natürlich, da hilft teilweise auch schon eine Stunde oder anderthalb, um wieder die richtigen Wegweiser zu finden. Ja, aber jetzt nochmal zu den Wegweisern. Sowohl Jörg als auch du, ihr schreibt ja auf eurer Webpage, dass ihr glücklich verheiratet seid. Mhm. Und wir hatten da ein bisschen auch letztes Mal drüber gesprochen zu den Familien. Wie wichtig ist da deine Familie als Rückenwind, als Wegweiser? Wie prägen die dich?
Oh, toll. Also die prägen mich immer, also vor allem seit dieser Corona-Zeit oder auch seit 2019 bin ich viel mehr zu Hause. Und ich habe hier ein wunderbares Arbeitszimmer und Lampen und Monitore und Mikrofone und was auch immer. Und ich verbringe halt viel mehr Zeit, und das ist wirklich auch in dieser Pandemiezeit dann nochmal viel deutlicher geworden, wo ich kaum reise. Ja gut, letzte Woche war ich zwei Tage weg auf so einer Offsite, aber nicht mehr in der Frequenz mit drei Tagen oder vier Tagen die Woche. Und ich bin selber viel mehr Teil der Familie mittlerweile. Mhm. Ja, also auch in einer ganz anderen Qualität, einfach auch durch Häufigkeit. Und Präsenz schafft ja auch sowas wie Nahbarkeit. Also meine Kinder sprechen mich viel häufiger an, mit Themen, einfach weil die Gelegenheit häufiger da ist. Ne? So, das ist mir schon wichtig. Und warum schreibe ich das auch? Also bin ich halt glücklich, ich bin auch schon echt lange mit Kerstin zusammen. Wir sind jetzt, glaube ich, 18 Jahre zusammen und 11 Jahre verheiratet. Ich bemühe mich immer mal wieder darin, irgendwie ein guter Vater zu sein, ja, oder wir als Eltern gute Eltern zu sein. Und das ist so schwer, wie es einfach klingt. Wenn wir ein gutes Paar sind, sind wir automatisch auch gute Eltern. Ja. Mhm. Also und vor allem haben wir das, was dieses, das habe ich natürlich auch erlebt. Meine Kinder sind jetzt auch schon nicht mehr ganz so klein. Und zumindest war das bei uns so und auch bei vielen anderen Eltern aus meinem Umfeld. Wenn Kinder gerade irgendwie auf die Welt kommen und dann haben die erstmal ganz, ganz viel Fokus, dann ist gar nicht so viel mit Zweisamkeit und mit Paar und so. Und das so für sich wieder zu reaktivieren und auf die nächste Stufe zu bringen, das ist total spannend und herausfordernd und total mächtig. Ja? So, und deshalb, also es gibt bei Usos so eine Frage, die irgendwie heißt: Was sind so die drei Ratgeber, tot oder lebendig, die du dir nennen würdest, ja, wenn du schwierige Entscheidungen treffen müsstest? Und ich habe gesagt, als erste Person habe ich meine Frau genannt, weil die ist schon in der Realität immer meine wichtigste Ratgeberin. Die kennt mich halt in vielen Bereichen besser als ich oder sieht das klarer als ich. Dann sagt die mir so Sachen wie: Arne, das machst du doch sowieso so und so. Wieso denkst du da überhaupt drüber nach? Dann habe ich gesagt, scheiße, stimmt. Ja, so, und die spricht halt Sachen aus, die ich so im Zweifel dann nicht so klar aussprechen würde und so weiter. Ja, und wir haben viele gemeinsame Interessen, so. Das ist einfach, und das ist auch irgendwie, also ich bin Unternehmer und beschäftige mich ganz, ganz viel mit so Arbeitsthemen und definiere mich da unfassbar doll drüber. Ja? Mhm. Und mit diesem ganzen Thema oder Themen, so persönliche Weiterentwicklung und Beziehung mit Kindern und so oder Beziehung überhaupt zu Menschen, das damit beschäftigen wir uns beide sehr, sehr gerne. Und das ist irgendwie schön. Und ich finde das irgendwie wichtig, weil das ein wichtiger Teil von mir ist. Und deswegen benenne ich das auch so. Ja. Und ich arbeite da auch immer wieder dran. Also das ist nichts, was einfach nur was selbstverständlich ist.
Ich stimme dir dazu, dass wir einen enormen Hebel drin haben, wie wir unsere nächste Generation erziehen oder was wir ihnen mitgeben, was sie über die Schule hinaus lernen. Und da kommen wir jetzt zu einem spannenden Thema, das wir auch letztes Mal angesprochen hatten, nämlich den Fehlern. Und gerade in agilen Organisationen oder ich sag mal neuen Führungsmodellen ist es ja auch wichtig, dass Mitarbeiter mitgehen oder bereit dafür sind. Und unsere Schule ist dazu ausgelegt, bestimmte Sachen uns nicht zu lehren. Ne? Und was mich auch immer noch ärgert, aktuell auch bei meinen Kindern, ist, dass sie lernen oder dass ihnen vermittelt wird, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Also wird rot angestrichen. Und ich war damals so dankbar, weil unser Kindergarten ein ganzes Jahr dem Thema Fehlern gewidmet hat und im Positiven, um den Kindern da die Grundlage zu geben, hey, das macht Spaß, Fehler zu machen. Da kann man daran was draus entwickeln. Es gab sogar einen ganzen Elternabend dazu. Und ich fand das so, also es war echt damals so einen Stein vom Herzen genommen, weil ich war damals in der Rolle als Coach in der Organisation, musste ich das erwachsenen Menschen wieder beibringen. Das ist gar nicht so einfach, das aus den Köpfen wieder rauszubringen. Ne? Natürlich muss man auch lernen, wie man Fehler macht, aber also es entstehen Innovationen aus Fehlern. Man kann besser werden aus Fehlern, man lernt daraus. Und deswegen jetzt am Ende des Podcasts wollten wir noch mal die Hose runterlassen und von unseren Fehlern sprechen, die uns so geprägt haben. Magst du anfangen?
Ja, direkt im Kleinen, ohne dass jetzt alle direkt nachhören. In unserem letzten Podcast ist so ein Schnittfehler drin, der mir erst aufgefallen ist, als ich den jetzt noch mal zur Vorbereitung auf unseren Podcast heute noch mal angehört habe. Da ist, glaube ich, bei dir Hund reingekommen und wir wollten dann Teil wegschneiden. Der Hund ist auch nicht drauf, aber wir sagen, oder ich sage so irgendwas doppelt und dann sage ich das irgendwie nochmal danach. So, das habe ich gar nicht mehr kontrolliert. Ne? Das hat dann jemand bei uns geschnitten und das stresst mich auch gar nicht, sowas. Mhm. Und damit war ich früher viel kritischer, auch aus diesem Anspruch, dass es irgendwie perfekt sein muss, mhm, oder dass es irgendwas über uns aussagt, ja. Und bei mir ist das ganz, ganz stark so, wenn mir ein Fehler auffällt und ich bin vorher schon unentspannt aus irgendeiner anderen Situation, zum Beispiel heute Morgen habe ich mit ein paar Kollegen telefoniert und dann wurde mir was vorgestellt und ich war so ein bisschen reserviert, habe ich schon so gemerkt. So ein bisschen zackig in meinen Antworten und Fragen dazu. Es hat mir irgendwie nicht gefallen. Und dann habe ich aber eben kurz bevor wir dann gestartet haben mit dem Podcast reflektiert, ich muss nochmal aus einem anderen Grund mit unserem Anwalt telefonieren. Und das war eigentlich das, was mich genervt hatte, bevor ich in das Meeting gegangen bin. Und deshalb war ich mit Gedanken immer noch bei diesem Anwaltstelefonat. Ja. Und war irgendwie nicht wirklich aufmerksam, war kritischer, war so zackig und genervt. Und dann bin ich viel fehlerintoleranter. Mhm. Ja? Und mittlerweile, also jetzt gerade, mittlerweile meine ich jetzt so über eine Stunde später, weil wir jetzt schon eine Weile aufnehmen, bin ich damit total entspannt. Mhm. Und werde nachher mit der Kollegin nochmal sprechen und auch sagen, dass mir das leid tut, dass ich vorhin so zackig und unkonstruktiv war. Ja. Das vielleicht mal so generell, also Fehler, ich mache ständig Fehler, damit kann ich mal nicht so gut umgehen. Das ist vielleicht auch wieder das Thema, wo ich vorhin mal über Hilflosigkeit gesprochen habe. Normalerweise versuche ich dann doch über Aktionismus die irgendwie auszubügeln oder auszugleichen und ich kann auch besser über Unvollkommenheit reden, als mich in Unvollkommenheit zu zeigen. Ja? Und das ist ein Weg, auf dem ich so bin. Und ich möchte aber, weil du das eben auch auf Schule und Kinder und so angesprochen hast, Ich möchte gar keine Rechtfertigungsgeschichte erzählen. Ich beschäftige mich ja schon lange mit solchen Bewusstseinsthemen. Und was ich glaube, das wirkt dann auch oft bei mir, wenn ich unentspannt bin, denke ich bei Fehler immer an Schuld. Und schuldig fühlen mag ich mich nicht, dann habe ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen oder so ein Schuld, ja, für mich schuldig. Oder bei anderen ist das vielleicht so, dass die Angst vor Strafe haben, wenn die Fehler machen, weil du hast es ja gesagt, wird rot angestrichen oder man kriegt einen Klassenbucheintrag. Schlechte Zensur ist ja auch sowas wie eine Strafe. Und dass wir einfach so konditioniert sind. Und ich fand das gerade so schön, als du das gesagt hast, ein Jahr lang haben die Fehler thematisiert in der Kita. Und damit also sagen, egal, guck mal, ein Fehler, was können wir daraus lernen? Ja? Mhm. Also das nicht nur einmalig zu machen, sondern sein Bewusstsein da immer wieder drauf zu lenken. Und ich bin dir schon wieder dankbar für die Frage, dass ich mich damit in Bezug auf heute Morgen gleich nochmal anders beschäftigen kann. Ja? Und ich wünsche mir, also was am hilfreichsten ist, ist so Reiz und Reaktion zu trennen.
Ja, erfordert natürlich einen gewissen
Abstand,
Schlaf.
Das bedarf ja eigentlich schon die Distanz, ne? Also, oder das Bewusstsein dafür, ja. Und meine Reaktion heute Morgen war gar nicht irgendwie offensiv, sondern eher so, Verhalten, ja. Aber jeder hat mir das wahrscheinlich angesehen. Was ist denn mit ihm los? Der freut sich doch sonst immer den ganzen Tag, ja. Wie gehst du denn damit um?
Also, spannende Frage ist natürlich, was für gravierende Fehler hat man im Leben schon so gemacht? Und das eine sind natürlich Geschäftsfehler, zum Beispiel wir hatten einmal einen Frontend-Relaunch und es war klar, es gibt einen Search Engine Optimization und das muss getrackt werden. Ne? Und das war ein enormer Aufwand, damit das alles sauber läuft, mit sogar zwei Doppelberatern, also rückversichert. Und dann, aber es ist doch passiert, ne? Also wir haben Risiken minimieren. Also es ist gut, wenn man vorausguckt, um natürlich sicherzustellen, dass die Fehler nicht allzu groß sind. Und dann haben wir halt uns dafür entschieden, in Ländern, also damals bei der Kartenmacherei, live zu gehen mit der neuen Webpage. Und zum Glück, ne, weil also man hat es schon dann in den Daten gesehen, da ist was, verändert sich was systematisch auf bestimmten Seiten. Das muss ein Fehler sein. Ne? Und das verrückt ist, dass das nicht die Berater gesehen haben. Sie sagen, das ist normal. Nee, das kann nicht sein. Das passiert auf bestimmten Ebenen. Da ist irgendwas los und da war dann auch was los. Und da dann Ruhe zu bewahren. Wir haben dann auch in der zweiten Iteration nochmal gelernt und es war einfach ein Nadel im Heuhaufen und sich dafür nicht zu schämen. Ne? Also weil wir haben wirklich alles getan, um das vorab zu verhindern und trotzdem kann man es nicht immer sicherstellen. Und dann geht es halt wirklich um die Ursachenforschung und das, um dann auch die Umsatzeinbußen, die ja dadurch auch wirklich einhergehen, zu minimieren. Und zum Glück haben wir es dann auch wirklich mit einem externen Ratgeber, und das ist auch mein größtes Learnings, immer am besten die Fragen, die noch mehr Wissen in etwas haben, wenn man nicht weiterkommt. Dann haben wir dann doch noch die Nadel im Heuhaufen gefunden und dann im großen Land lief das auch alles gut und klar, aber kannst du dir natürlich vorstellen, was für eine Unsicherheit es ist dann, ne? Wenn du merkst, hier geht's wirklich ums Eingemachte, ne? um Umsätze, und dann stehst du halt Freitagabends am Fußballplatz und statt zuzuschauen, wurschtelst du irgendwas rum, um zu bestimmte Texte wieder einzufügen etc. Und das ist aber auch gleichzeitig natürlich für mich auch der Reiz am Unternehmerin da sein, weil man immer wieder neue Herausforderungen begegnet und die dann auch lösen muss. Und wie geht man sonst mit Fehlern um? Also wir im Team, wir hatten da auch kürzlich erst wieder was komplett offen, ne? Also dieses, jeder macht Fehler, wir lösen wir es. Und mit meinen Kindern bin ich tatsächlich so, dass wir Proben, die rot korrigiert worden sind, dass ja da, ich ihnen sage, komm, lass draufschauen, was lernst du jetzt daraus? Ne? Also es ist egal, welche Note es ist, aber was, das ist ein Fehler, was lerne ich daraus? Und da war ich als Kind ganz anders, weil ich drauf gepolt war, so ja, und immer die gute Note, ne? Es wurde auch positiv belohnt. Und ich wollte mir die Fehler gar nicht anschauen, weil sie sich schlecht angefühlt haben. Als ob ich was falsch gemacht hätte, habe ich ja auch. Ne? Und ich habe damals aber die Chance noch nicht gesehen. Und noch ein weiterer Bewusstseinsfehler ist tatsächlich auch, gerade wenn man als Führungskraft Organisationen aufbaut oder umbaut, der Gedanke, dass es jeder will. Ne? Also diese persönliche Weiterentwicklung oder auch eine Fehlerkultur. Und da auch offen zu sein und zuzuhören, wer will das denn, was braucht der Einzelne für ein Arbeitsumfeld? Und wenn man, sagen wir mal, was Moderneres aufbauen will, dass man da auch im Recruiting stark darauf achtet, ob das nicht nur die Stelle passt, sondern da auch der Fit in der Arbeitskultur ist. Und da verliert man natürlich, wenn man was umbaut, auch teilweise Menschen, die man nicht mitgenommen hat. Und das ist auch okay so, weil sie sich vielleicht woanders besser fühlen. Ne?
Ja, und diese, wie du das gerade beschrieben hast, das ist ja auch voll der Bewusstwerdungsprozess. Ne? Also, dass sich davon zu lösen, nicht zu denken, also ich habe was falsch gemacht, ist ja ein anderer Gedanke, als ich bin falsch. Ne? Mhm. Und der liegt vielleicht als Kind, ist der ganz nah beieinander. Und was ich dann selber über mich denke, und dann versuche ich das mein Leben lang irgendwie zu vermeiden. Mhm. Oder eine Rechtfertigungsgeschichte zu erzählen, warum das so ist, ne? Und mich aus der Verantwortung zu nehmen. Und ich kenne das auch, ich habe schon Podcasts aufgenommen und da hat ein Mikrofon nicht eingesteckt oder die Aufnahme war, wir waren fertig und ich habe es dann hier in so einem Tool, wie wir das jetzt machen, du darfst gleich das Browserfenster nicht schließen, ich auch nicht, ja. Bevor wir das runtergeladen haben, habe ich alles
das,
schon
mal sagst.
Ganze Podcast-Aufnahmen verkackt und da war niemand für verantwortlich, außer ich selbst. Und ich habe geflucht wie ein Rohrspatz. Die scheiß Software. Und überhaupt, wie kann man so einen Scheiß nur entwickeln, ja, weil ich das natürlich von mir wegschieben wollte, dass ich dafür verantwortlich bin, weil sich das wieder wie Schuld angefühlt hat. Jetzt muss ich denjenigen nochmal fragen, machen wir nochmal einen Termin und ja, genau. Und letzten Endes ist das natürlich in Anführungsstrichen ärgerlich, nur das kostet dann ja nochmal zusätzlich Energie. Also ich muss den Termin ja sowieso nochmal neu vereinbaren und das sowieso nochmal neu machen. Und eigentlich ist dieser ganze Ärger, glaube ich, so mental, emotional nur ein Versuch, das nicht anzunehmen, was jetzt so ist. Ne? Und ich kann das also wenn ich so entspannt bin wie jetzt, kann ich das echt ganz gut mittlerweile. Und da brauche ich aber sowas wie Selbstfürsorge oder ich nenne das immer Ruhe. Ja, also so, mal atmen, mal drauf blicken, dann kann ich das auch mit Humor nehmen. Mhm. Ja. Aber wenn ich unausgeglichen oder irgendwie, also ich habe das immer, wenn ich noch so offene Enden habe, wenn ich weiß, nachher ist noch das und das, das ist noch ungelöst, dann habe ich so eine innere Unruhe. Ne? Und dann bin ich so unausgeglichen, zackig, ungnädig mit mir und anderen, gerade was so Fehler angeht, dann habe ich so ein Anspruchsdenken. Das kann doch nicht sein und wie konntest du nur und da hättest du doch mal dran denken können und oder mit Vorwürfen und mit Selbstvorwürfen angehe ich dann. Und das sind so zwei Pole, dazwischen gibt es bei mir eigentlich gar nicht so viel.
Wichtige Frage ist das nicht auch was Positives? Ne? Also weil wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, man darf auch wütend sein, man darf auch wütend auf sich selber sein und ich finde es sogar, also natürlich braucht man diese innere Ruhe, aber gleichzeitig auch sich selber immer wieder zu challengen und voranzutreiben und also mehr von einem selbst zu verlangen, als man jetzt gerade schon leistet, ist ja auch ein natürlicher Weg für Weiterentwicklung. Also deswegen ist die Frage, brauchen wir beides oder?
Ich glaube, wir brauchen beides. Okay. Ich glaube, wir dürfen das annehmen und wir dürfen uns ärgern und wir dürfen auch traurig sein oder uns hilflos fühlen oder aufgeschmissen oder was auch immer. Oder genervt sein. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist, jetzt kann ich nur für mich sprechen, ich möchte das dann auch irgendwann wieder loslassen können. Ich möchte nicht das in der Wut bleiben.
Ja.
Und den ganzen Tag wütend sein. Also so Sätze habe ich schon, glaube ich, lange nicht mehr gesagt. Und vielleicht vor 10 Jahren hätte ich noch sowas so, das hat mir jetzt heute Morgen schon den Tag versaut. Ja? Das gibt's nicht. Also da bin ich relativ, also ich bin in vielen Sachen sprunghaft. Und auch in meinen Emotionen. Das heißt, ich komme schnell rein in so ein Gefühl, ich komme da auch schnell wieder raus. Mittlerweile.
Ja, das ist wichtig für die mentale Gesundheit, ne? Also, weil so schläft man abends besser. Wenn einen die Themen dann nicht mehr auffühlen, sei es jetzt positiv oder negativ. Kann man auch empfehlen an alle. So, jetzt eine wichtige Frage, die du gerne am Ende stellst, die ich auch gerne dir stellen möchte, ist als Führungsperson, eine Stunde pro Woche. Was sollten Gründer, Gründerinnen, Teams machen?
Ach,
und unsere Angels da draußen.
Da hätte ich mich ja total schlagfertig darauf vorbereiten können. was könnten Gründerinnen oder Gründer machen? Gemeinsame oder schriftliche Reflexion. Und was ich damit meine, ist, sich entweder hinzusetzen und irgendwie zu fragen, was beschäftigt mich gerade? Das kann man gerne in so einer Retrospektive machen. Was war in der letzten Woche, im letzten Monat besonders gut, besonders schlecht und wie geht's mir da eigentlich mit? Mhm. Oder das im Dialog zu machen. Also das hat auch wieder was damit zu tun, bin ich eher, mache ich sowas gerne im Dialog, introvertiert, extrovertiert oder schreibe ich sowas lieber? Aber dass ich eine Stunde habe, die nur mir gehört, und die ich idealerweise auch ohne Handy mache, sondern mit Stift und Papier oder einfach im Dialog zu reflektieren. Mhm. Und das ist einfach unfassbar mächtig, weil die Reflexion an sich ist ja ein Bewusstwerdungsprozess. Und ohne diese Fragen, die ich mir da stelle, komme ich gar nicht auf weitere Antworten oder kann irgendwie mal aufräumen. Mhm. Ja, und das wäre meine Antwort darauf. Eine Stunde reflektieren, allein oder gemeinsam.
Das resoniert mit dem Lieblings- oder einem der Lieblingsquotes meines Co-Founders Christoph Behn, nämlich Pain plus Reflections equals Progress von Ray Dalio.
Da gibt es bestimmt fantastische Anleitungen für. Ja? Tina, danke, dass du dieses schöne Gespräch heute mit mir geführt hast. Danke für deine tollen Fragen und das hat mir wahrlich sau viel Spaß gemacht und danke, dass du mitgespielt hast. Wir haben ja Usus gespielt zu Anfang. Mhm. Ich hoffe, wir machen das bald wieder und finden wieder mal einen Termin in den nächsten Monaten und ich würde das einfach gerne fortführen. Es ist total bereichernd für mich.
Dito. Komme ich gerne wieder und dann stehen wir gemeinsam für mehr Menschlichkeit in Unternehmen ein und freue mich, dass wir das in die unterschiedlichsten Organisationen, sei es jetzt Startups oder auch große Unternehmen, in die Welt raustragen, weil ich überzeugt bin, dass unser, ich sag mal, neues Jahrzehnt, neu ist es nicht mehr, aber dieses Jahrhundert ganz anders aussehen muss und aussehen wird als das letzte und wir da schnelle Weiterentwicklung brauchen und viel experimentieren können im Positiven.
Ja, das hoffe ich auch. Und danke, dass du diesen Begriff gerade nochmal aufgeworfen hast. Für mehr Menschlichkeit im Unternehmen haben wir das ja irgendwie so als Werkzeug oder Spiel oder Tool entwickelt und dazu wird es eine Crowdfunding-Kampagne geben. Ich habe jetzt hier quasi nur das Sample. Und dazu wird es wahrscheinlich dann nochmal irgendwie einen Link geben, den ich hier in die Shownotes packe und das erzähle ich dir gleich nochmal off-record. Mhm. Wie das eigentlich läuft. Also wer Bock hat, auch dieses Usus-Spiel für sein Unternehmen zu nutzen, um als Team oder als Menschen im Unternehmen sich einfach zu begegnen, der kann mir gerne schreiben oder mal in die Shownotes gucken, ob es da schon einen Link gibt. Mhm. In diesem Sinne verabschiede ich mich und auch dich und sag bis zum nächsten Mal.
Ich sag danke. Schönen Tag dir.
Dir auch. Tschüss.
Ciao.